Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder da bist und dass du dir heute wieder ganz viel Zeit nimmst für eine ganz besondere Folge, denn wie du weißt, geht es jede Woche um das Thema Krebs. Der Krebs soll hier aber auch vor allem Mut machen und eben deswegen auch diese Mutmacher-Geschichten. Und ich freue mich immer über jeden Gast, der hier ist und der uns ein bisschen Mut macht. Und heute habe ich eine ganz zauberhafte junge Frau hier sitzen, denn sie macht absolut Mut, will ich mal behaupten. Und zwar sitzt mir die wundervolle Sefta gegenüber. Und Sefta ist 26 Jahre alt und im Jahr 2021 wurde bei ihr Morbus Hodgkin im Stadium 4 diagnostiziert. Wie das dazu kam, das erzählt sie gleich. Warum das so eine sehr, sehr lange Geschichte ist, erzählt sie dir auch gleich. Da möchte ich gar nicht zu viel von sagen und freue mich sehr, dass Sefta jetzt ihre Geschichte mit uns teilt und heiße sie erstmal ganz herzlich willkommen. Liebe Sefta, es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier meine Geschichte teilen kann und ja, ein bisschen so erzählen kann, wie denn so mein Weg war und wie dieser Weg auch am Ende positiv geblieben ist. Freut es mich sehr, dass ich hier dann dabei bin.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Liebe Sefta, lass uns mal so ein bisschen in deine Vergangenheit reisen. 2021 ist ja noch nicht so lange her. Man kann sich wahrscheinlich sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir mitten Corona hatten, richtig?
Ja, das war mitten in Corona-Zeiten. Also das war schon echt sehr, sehr schwer, würde ich mal sagen. Also das war noch das, die Kirsche auf der Sahne der Diagnose, würde ich mal sagen. Ja.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was so gerade vor der Diagnose bei dir los war? Vielleicht privat, vielleicht beruflich auch, dass du uns da so ein bisschen tiefer mit reinnimmst vielleicht.
Also ich war zu dem Zeitpunkt oder bin immer noch Studentin gewesen und habe noch nebenbei als Kellnerin gearbeitet, hatte auch einen Freund, habe auch noch zu Hause gewohnt und das war irgendwie ganz komisch, als ich dann die Diagnose bekommen habe, weil ich gar nicht überhaupt mit sowas gerechnet habe, vor allem nicht in einem jungen Alter. Zu dem Zeitpunkt war ich ja 23, habe gerade meinen Geburtstag gefeiert und noch ein paar Tage davor hatte ich diesen Knoten und dachte mir so, ach, das ist schon nichts Dringendes und Wichtiges und irgendwann habe ich mich eingecremt und das wurde dann immer größer und hat mich dann auch irgendwann nicht so ganz in Ruhe gelassen und bin dann zum Arzt gegangen und habe dann erstmal gefragt, was das genau ist. Und ich weiß nicht, soll ich die ganze Geschichte dann...
Ja, sehr gerne.
Ein bisschen längere Geschichte, ich hoffe...
Das macht nichts, wir haben Zeit.
Aber tatsächlich war ich dann als allererstes beim Hausarzt, weil man weiß bei Lymphdrüsenkrebs nicht genau, wo gehe ich denn jetzt hin, wo ist denn die Anlaufstelle? Ja. Jetzt im Nachhinein weiß ich das, aber davor, wenn man sich nie mit diesem Thema beschäftigt hat, weiß man es einfach nicht. Und bin dann auch zum Hausarzt gegangen und der wusste nicht ganz genau, was dieser Knoten ist und hat mich dann zu einem Chirurgen geschickt in unserem Ort. Und dann bin ich zu dem gegangen und das war nicht so ganz gut. Also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Wie gesagt, es war halt zu Corona-Zeiten, du machst alles alleine, du darfst niemanden dabei haben. Ja. Und bei mir war das am Anfang auch so und hat sich bis zum Schluss auch so gezogen. Er hat dann auch wirklich auf meine Nachfrage, ob es eventuell etwas Schlimmes sein könnte, mich wirklich fertig gemacht, würde ich sagen. Ich bin heulend nach Hause gegangen.
Och Mensch.
Sag, heul nicht rum, geh wieder nach Hause, das ist schon nichts Schlimmes. Ja, das hat mich nicht in Ruhe gelassen, weil ich finde, ein Arzt sollte deine Sorgen annehmen, wenigstens kontrollieren.
Ja.
Und dich nicht einfach so mit Unwissen nach Hause schicken. Und das hat meiner Mutter auch nicht gefallen. Und dann sind wir von Arzt zu Arzt gerannt. Ja, du bist doch so jung, das kann nicht sein. Und habe immer wieder diese gleichen Sätze gehört. Und du übertreibst und das wird schon wieder. Und in dieser Zeit habe ich aber wirklich auf Nachfrage CTs gemacht, MRTs, weil es mich, wie gesagt, nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich glaube, es mussten erst 5 Ärzte sein, die mir Fehldiagnosen gegeben haben, bis dann endlich der 6. Arzt gesagt hat, du hast Krebs. Und das auch nur durch Zufall, weil es eigentlich aus Schönheitsgründen entfernt werden sollte. Der Arzt hat zwar was im CT gesehen, aber es war jetzt nicht 100% seiner Meinung nach Krebs, sondern ein Schönheitsideal, was man wegschneiden kann. Und darauf habe ich vertraut, bin dann zum Gefäßchirurgen gegangen, weil er gesagt hat, hey, das liegt zwischen der Hauptschlagader, ich kann das nicht operieren. Bin dann zu diesem Gefäßchirurgen gegangen. Der hat sich nochmal mein MRT, mein CT, alles angeschaut, ist dann nach 20 Minuten für 20 Minuten eher gesagt verschwunden, kam dann wieder hoch und ich habe es irgendwie schon in seinem Gesicht gesehen. Er hat mich auch einmal angefasst, also kam von hinten, hat meine Schulter angefasst und ich dachte mir so, okay, warum fasst er mich jetzt an? Wir dürfen uns doch hier gar nicht umarmen, berühren, was auch immer. Und da habe ich es schon gemerkt. Er meinte, bleiben Sie stark. Ich muss Ihnen jetzt was ganz, ganz Wichtiges sagen, was auch sehr schnell gehen muss. Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und bei mir war schon, ich habe nur dieses Wort Krebs gehört und dachte mir so, oh nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Alles ist verstummt. Ich konnte ihm auch gar nicht zuhören. Er hat geredet, geredet, geredet und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann Ihnen leider nicht zuhören. Das ist gerade zu viel für mich. Und ich habe dann auch angefangen zu weinen. Er hat mich auch ins Wartezimmer geschickt und hat dann alles abgeklärt, hat den Hausarzt informiert, hat dann noch schnell ein paar Onkologen in unserer Nähe informiert, vielleicht damit es noch schneller gehen kann, damit ich schnell behandelt werde. Ja, und zu der Zeit musste ich mir aber Gedanken machen, wem soll ich das erzählen? Mein Freund hat dann noch unten auf mich gewartet im Auto, weil er auch dachte, das ist eine kleine Routineuntersuchung. Und da musste ich ihn auch ganz schnell anrufen, Bescheid geben, und meinen Eltern auch sofort. Also das ging bei mir irgendwie schnell. Und tatsächlich, weil wir so viele Ärzte hatten, die gesagt haben, hey, du hast keinen Krebs, das ist nichts Schlimmes, war ich ja natürlich verunsichert. Der eine sagt das, der andere sagt dies. Dann haben wir einen bekannten Chirurgen, einen Chefarzt, zu Rat gezogen und der hat gesagt, stopp, bevor wir jetzt diese ganzen Untersuchungen wieder machen und sagen, hey, du hast wirklich Krebs, hat der dann vorher nochmal, um wirklich 110% sicher zu sein, nochmal eine Lymphknotenpunktion gemacht. Eine Knochenmarksentnahme. Und bei der Punktion ist es immer so, deswegen war ich vor, weil ich keine Biopsie machen wollte am Anfang. Er hat gesagt, es gibt eine 50-50-Chance, da kann Krebs rausgezogen werden oder nicht, weil man durch die Punktion nicht 100% den Lymphknoten sieht. Bei mir war es tatsächlich dann die Situation, dass man es nicht gesehen hat dadurch. Nee. Und dann hieß es erstmal kein Krebs. Aber er hat gesagt, das lässt mich nicht in Ruhe. Stell mir vor, in 5 Jahren ist dann irgendwann mal was und dann handeln wir zu spät. Und deswegen habe ich dann die Biopsie tatsächlich gemacht nochmal danach. Und dann war es so, dass ich am Geburtstag meiner Mama dann auch noch die offizielle 110%ige Diagnose hatte, dass es wirklich Krebs ist. Und das war wirklich sehr, sehr schwer, würde ich mal sagen. Wirklich dieses offiziell auf dem Papier zu sehen, hey, du hast Krebs, war dann echt, ich wollte es verheimlichen. Ich wollte den Geburtstag schön dabei belassen, dass es positiv ausfällt. Ja, klar. Aber dann kamen mir die Tränen und ich habe meine Mama nur noch umarmt und sie hat gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin, wir werden stark bleiben. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, alles wird gut, alles wird zwar schwer sein, aber es wird auf jeden Fall, wir kriegen das hin. Und da fing das Ganze dann an. Ne? Da musste der Port gelegt werden, der wurde dann auch noch falsch gelegt, das war noch dazwischen. Dann bin ich in ein falsches Krankenhaus gekommen. Ich sag immer, aus Erfahrung bei Lymphdrüsenkrebs, macht vorher bitte ein PET-CT. Ein PET-CT ist ein CT, wo man eine Zuckerlösung bekommt. Krebs quasi saugt diese Zuckerlösung auf und dann leuchtet es auf.
Ja.
Und da wurde dann auch festgestellt, dass ich schon Lebermetastasen hatte. Und das Krankenhaus vorher hat das halt nicht so gesehen, hat vorher nicht gefragt, sind lebenswichtige Organe betroffen. Ich sollte dann einfach straight eine Chemotherapie machen. Deswegen haben wir dann zwischendurch auch noch das Krankenhaus gewechselt und dann eine andere Chemo vorgestellt und das war auch die richtige.
Ach Mensch.
Und genau deswegen hat es dann ein halbes Jahr gedauert, von dem Zeitpunkt, als ich den Knoten entdeckt habe, bis zur Chemotherapie. Und das war dann am 1. März 2021.
Krass. Darf ich dich fragen, was die anderen Ärzte gesagt haben, was es ist? Also du warst bei 5 verschiedenen Ärzten. Waren das alles Radiologen oder?
Chirurgen, alles genau. Wir sind dann, der Hausarzt war ja erstmal da, dann der eine Chirurg. Dann war ich bei einem Chirurg in einem Nebenort. Der hat gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Der hat irgendwie rumgeschaut, rumgefuchtelt, ich weiß es nicht, hat gesagt, das ist aber nichts Ernstes. Dann habe ich gesagt, können wir denn vielleicht eventuell ein MRT machen, weil CT ist ja mit Strahlenbelastung. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir wenigstens das MRT. Aber in dem Fall hat keiner einen Ultraschall gemacht und kein Blutbild entnommen. Dann bin ich wieder zum MRT gegangen, bin dann wieder zu dem gleichen Arzt gekommen. Da war dann ein Vertretungsarzt, der wusste natürlich die ganzen Sachen vorher nicht. Und da musste ich das wieder erklären. Er hat sich das MRT angeguckt, hat gesagt, hey, das sieht irgendwie ungewöhnlich aus, aber ich weiß nicht, was das ist. Dann habe ich ein CT gemacht und dann bin ich wieder hingekommen. Und dann war ein Vertretungsarzt oder der gleiche Arzt, der alte Arzt. Also es war ein ganzes Durcheinander. Also das war echt ein Hin und Her. Und genau, dann wusste man nicht ganz genau, was es ist, aber es war nichts Schlimmes. Und es konnte aus Schönheitsgründen entfernt werden. Ja, und dann bin ich halt zum Gefäßchirurgen und der hat dann halt gesagt, ja, das ist auf jeden Fall Krebs. Und diese ganzen Meinungen davor, das war echt, ja, ein ganzes Durcheinander, wie gesagt. Und deswegen.
Was hat dich so sicher werden lassen oder hattest du das Gefühl, da ist doch mehr, dass du dir öfters oder vielleicht auch durch deine Eltern bedingt, dass du dir immer öfters eine andere Meinung eingeholt hast? Also hattest du so das Gefühl, hey Mensch, da ist doch mehr, ich muss da jetzt doch noch ein bisschen mehr tiefer reingehen und mir mehr Ärztetermine holen?
Meine Mama ist da wirklich fürsorglich, würde ich sagen. Ich hätte, glaube ich, bei dem ersten Mal gesagt, dass okay. Traut ihr auf Ärzte?
Ja, das meine ich.
Gar keinen Fall. Also nicht, also das muss ich auch betonen, aber ich hatte halt das Pech, dass ich diese Ärzte hatte, die es richtig kontrolliert haben. Und sie hat dann gesagt, nein, das ist nicht normal, dass du da etwas hast. Der Körper zeigt doch Anzeichen. Vor allem in dieser Zeit war ich sehr abgeschlagen, sehr müde. Ich weiß nicht, ob es vielleicht von der Klausurphase kam oder vielleicht doch durch den Krebs. Aber irgendwie hat mir mein innerliches Gefühl gesagt, da ist was nicht richtig mit dir. Also da stimmt was nicht. Mhm. Warum ist das vorher nicht? Warum jetzt auf einmal? Mhm. Und ich hatte zwar geschwollene Lymphknoten, aber es war wirklich sichtbar und tastbar. Und das hat mich, glaube ich, und meiner Mama nicht in Ruhe gelassen. Deswegen sind wir wahrscheinlich immer so ja, hin und her gelaufen und haben dann endlich mal so nach einer Lösung gesucht.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, deswegen sind wir so viel hin und her gelaufen.
Ist ja auch gut gewesen, ne? Also definitiv und vor allem fand ich es sehr erschreckend, dass man es bei der Punktierung auch gar nicht sehen konnte, sondern wirklich erst bei der Biopsie.
Ja, wirklich. Also er hat mich auch schon vorgewarnt, also aber ich wollte halt keine Biopsie. Das ist halt, wenn du jung bist und du hast noch nicht so eine Erfahrung damit, willst du am besten keine Narbe haben und am besten so schmerzfrei wie möglich. Aber vielleicht ist das manchmal nicht so die gute Option. Und ich bin froh, dass er auch gesagt hat und mich da auch ernst genommen hat. Ja, wir machen das auf jeden Fall mit der Biopsie, weil es lässt mich auch nicht in Ruhe. Und das waren halt danach die Ärzte, die mich wirklich dann ernst genommen haben und gesagt haben, das müssten wir genauer kontrollieren mit Beweisen. Mhm. Also das war, schon gut, dass ich dann am Ende die Biopsie gemacht habe.
Ja, absolut. Verstehe ich.
Das Problem ist, das erste A und O, was ich immer sage, ist, warum hat man nie bei mir ein großes Blutbild entnommen mit Entzündungswerten? Das hat man im Nachhinein gemacht, ja, aber davor halt nicht. Und bei vielen Krebsarten kann man das eventuell auch im Blutbild sehen, aber das weiß man vorher alles nicht. Und deswegen kämpfe ich auch auf Social Media dafür, dass jeder diese ganzen Untersuchungen vorher macht, bevor er sich vielleicht anderen Dingen unterzieht. Ne?
Ja, das ist auch so wichtig dann eben, ne? Also gerade so ein Blutbild zu machen, aber ich höre das auch immer wieder, dass es oftmals auch gar nicht gemacht wird, vor allem wenn man sich dann eben nicht so sicher ist, aber letztendlich gut, man kann es nicht immer erkennen, aber man kann schon erkennen, wenn die Entzündungswerte hoch sind und wenn im Blutbild irgendwas nicht stimmt. Und da kann man dann eben auf die Suche gehen, was ist denn da nicht in Ordnung? Und ich glaube, dass das eben auch sehr relevant ist und sehr, sehr wichtig vor allem auch ist.
Auf jeden Fall. Oder was mir auch aufgefallen ist, dass die Ärzte in der Zeit auch nicht gefragt haben, hey, also wahrscheinlich, weil sie auch nicht den Verdacht hatten, aber hast du irgendwelche Symptome wie Nachtschweiß, Abgestimmtheit? Haben die mich alles nicht gefragt? Hätten sie mich das vielleicht von Anfang an gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich habe sehr starken Nachtschweiß gehabt. Wie als wenn ich wirklich nass gebadet, kurz durch das Zimmer laufe. Also das ist wirklich nachts. Ich musste eine Bettwäsche wechseln, meine Pyjama wechseln. Ich war wirklich nass. Ich wusste nicht vorher, dass das ein Krebssymptom ist. Und hätte mich das vielleicht jemand gefragt, hätte ich vielleicht sagen können, doch, ich habe was.
Oh krass, okay. Als es dann so weit war und als die Diagnose feststand an dem Geburtstag von deiner Mama, Wie ging es, also wie lange hat es danach noch gedauert, bis es dann losging? Wahrscheinlich waren dann die ersten Chemotherapien, die dann begonnen haben, oder?
Es war ja einen Monat später erst, weil ich ja die ganzen, ich hatte da dieses Krankenhausproblem und der Punkt war auch falsch gelegt, aber in der Zeit musste ich halt auch meine Eizellen entnehmen lassen, weil ich ja so jung bin und noch keine Kinder habe und ich musste vor der Entscheidung stehen, willst du Kinder in der Zukunft oder nicht? Und ich habe mir, klar, ich habe mir vielleicht ab und zu mal Gedanken gemacht oder so Träume gehabt, aber so offiziell so jetzt die Entscheidung zu treffen, das war ja noch nie bei mir. Und das musste auch sehr, sehr schnell gehen, bevor die Chemotherapie beginnt. Und da habe ich tatsächlich dann meine Eizellen nehmen lassen. Es wird nicht von der Krankenkasse gezahlt, es ist eine Menge Geld.
Ach, das echt nicht? Das wusste ich gar nicht.
Weil das Gesetz noch nicht rauskam. Also es kam erst, nachdem ich die Chemotherapie fertig hatte, das Gesetz raus, dass das für Patienten gezahlt wird. Das war ein dreistelliger Betrag.
Oh.
Auf jeden Fall über 1.000. Und ja, da musste ich halt immer vor der Entscheidung stehen, will ich denn Kinder oder nicht? Und das war, glaube ich, auch so der Punkt, warum ich ein bisschen die Chemo noch verschieben wollte und dann diese Eizellennahme noch gemacht habe. Und bin auch froh drüber, weil ich jetzt die Option habe, wenn es mal dazu kommen sollte, durch die Nebenwirkung von der Chemotherapie, dass ich keine Kinder bekommen kann. Tatsächlich. Und genau, dann habe ich danach die Chemotherapie begonnen. Genau, und in der Zeit musste ich halt stark sein und sein, bleib jetzt positiv, du kannst jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und du musst da jetzt durch, du hast keine andere Option. Und ich glaube, das hat mir so geholfen.
So schön. Wie war das für dich, als du in die erste Chemotherapie reingegangen bist, beziehungsweise wie hast du die Chemotherapien vertragen?
Tatsächlich nicht so gut. Ich habe die Chemotherapie, ich war, glaube ich, nach jedem Zyklus war ich in der Notaufnahme.
Oh.
Ja, von Fieber bis hin zu Knochenschmerzen, bis hin zu allergischen Reaktionen, da war alles mit dabei. Meine Leukozyten waren auch ziemlich niedrig. Ich glaube, der Wert, den du für die Chemo zugelassen wirst, war 2,5 und ich hatte 0,3. Also da musste ich die Chemo verschieben. Deswegen, also ich habe sehr stark mit Übelkeit auch zu kämpfen gehabt und Erbrechen. Also das waren einer der Dinge, die wirklich am schwersten waren. Weil man isst schon so wenig und wenn du dann ganze Zeit erbrichst und dann ist wirklich, du denkst, es kommt nicht mehr zum Ende, das war schon echt hart. Ja, ich glaube, das war so einer der schlimmsten Dinge in der Chemotherapie. Genau.
Wow. Wie viele Zyklen hattest du?
Ich hatte 4 Zyklen. Bergkopf eskaliert heißt, das ist eine Hochdose-Chemo. Oh. Das sind insgesamt 16 Chemotherapien, also 12 große und 4 kleine. Genau, und es war so, dass ich dann Montag, Dienstag, Mittwoch die großen hatte. Da war ich 6 Stunden da, weil ich die Chemo langsamer laufen lassen habe, weil ich gerade so reagiert habe auf die Chemo. Und danach noch, danach den Montag nochmal. Und dann hatte ich 1,5 Wochen Chemopause. Das war wirklich dann so 3 Wochen ein Zyklus.
Genau. Wie war das in der Zwischenzeit? Hast du das stationär machen müssen oder konntest du nach Hause gehen?
Ich habe es ambulant machen müssen, also wollte es eher gesagt ambulant machen, weil das zu Hause doch schon viel schöner war als in der Klinik. Ich war einmal in der Notaufnahme, bin dann tatsächlich stationär geblieben, weil ich so hohes Fieber hatte und durch Antibiotikum da bleiben musste, dass alle 3 Stunden verabreicht wurde. Und da war ich eine Woche stationär und ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Ich war mit 4, nee, wir waren zu 5 in einem Zimmer. Da denkt man sich auch so, okay, das gibt es nicht mehr, aber doch, das gibt es noch.
Wir waren als Krebspatientin, das ist schon krass. Also,
ja, da kam es wirklich, also wir waren erst zu dritt und dann kamen noch 2 zusätzlich dazu. Und wir hatten ein ganz kleines Badezimmer, wenn ich mich dran erinnere, ich habe meine eigenen Flaschen mitgebracht, weil an dem Wasserhahn war es so gelblich-grünlich schon und du als Chemopatient hast schon eh so eine Übelkeit und wenn du denkst, du musst dich damit waschen, dann kriegst du nochmal eine Übelkeit, kannst direkt auf Klo rennen, also das war schon echt hart, da habe ich gesagt, Mama, das mache ich nie wieder, da fahre ich wieder nach Hause nach der Notaufnahme, falls es dazu kommen sollte und dann wurde auch ein Katheter gelegt, ich kann schon kein Blut sehen, da wurde von mir auf einmal das Bett zu einem OP-Tisch. Ja, wir müssen noch ein desinfizierendes Schere oder Messer holen und wir müssen jetzt eben ihn den Katheter legen, also Liegenachbarin, ich weiß nicht, Sitznachbarin, wie das aussah. Auf jeden Fall Ja, das war schon echt, da habe ich nur noch die AirPods dran gemacht und so ein Bild aufgebaut und mich unter die Decke gesetzt, weil ich das alles nicht hören, sehen konnte. Und das war schon echt eine Horrorvorstellung oder das Szenario für mich, wo ich sage, nein, das mache ich nie wieder. Deswegen war ich danach noch die ganze Zeit ambulant. Aber das, ja, weiß man halt alles, ne? Vorher.
Ja, ja, natürlich, klar. Wann warst du dann fertig mit den Therapien?
Es hat insgesamt 3 Monate gedauert. Also am 1. März habe ich angefangen 2021 und am 25.05.2021 war meine letzte Chemotherapie. Das habe ich zum Glück auch angefangen mit meiner Chemo-Freundin. Ganz durch Zufall, wir kamen, ja, wir wohnen, glaube ich, jetzt 15 Kilometer entfernt.
Oh, wie schön.
Alter wie ich.
Ach, cool.
Und war in einem dritten Stadium und mit ihr habe ich das zusammen angefangen und zusammen auch beendet. Und ich glaube, das war so meine größte Motivation mit ihr, das zusammen oder gemeinsam durchzustehen und uns da auch auszutauschen, was manchmal nicht so üblich ist in, ja, Tageskliniken. Mhm. Und deswegen 3 Monate hat es dann gedauert.
Oh, wow, wie schön. Und das bist du danach dann wahrscheinlich auch operiert worden, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also die Chemotherapie war das Einzige, was ich machen musste.
Das Einzige.
Das sagt man jetzt so. Manchmal kommt es mir kaum vor.
Also, ja, ich weiß.
Ich habe das echt geschafft so. Man stellt sich das manchmal, glaube ich, vielleicht jetzt als Krebspatient noch leichter vor, wenn es dann länger her ist, aber es war echt nicht ohne. Ja, aber ich musste tatsächlich nur 4 Chemotherapien jetzt sozusagen machen und, Entschuldigung, nicht Chemotherapie, Zyklen.
Ja.
Man hat dann gesagt, hey, wir machen dann ein PET-CT danach nochmal, um zu gucken, hey, leuchtet noch was bei dir oder nicht? Und tatsächlich hat dann nichts mehr geleuchtet und es wäre dann vielleicht die Option gewesen, falls dann noch was am Leuchten gewesen wäre, dass ich dann vielleicht noch 2 Zyklen dann dranhängen muss. Aber das war zum Glück nicht der Fall und deswegen war ich ganz froh, dass dann am 16.06., wo ich dann meinen 2. Geburtstag hatte.
Oh, wie schön. Ja, Mensch, es ist ja schon bald soweit dann eben, dass du dann deinen Geburtstag feiern kannst.
Nächste in dem Woche, Sinne. Genau.
Voll schön. Wie ging es dann weiter? Also du warst dann, dann fertig im März und hast du dann eine Reha gemacht? Also bist du in Reha gefahren?
Ja, ich hatte 3 Monate später, also im Oktober, habe ich eine Reha gemacht. Ich kann es auch nur empfehlen, das mal zu machen. Man kann ja immer noch danach entscheiden, ob man es nochmal machen möchte oder nicht.
Ja, klar.
Froh, dass ich es gemacht habe, einfach um die Erfahrung auch zu sammeln. Und es hat mir auch geholfen, einfach wieder reinzukommen, wieder so klein anzufangen, sich auszutauschen. Und auch, man hat ja auch Arztgespräche, man guckt, wie ist denn die Entwicklung gerade? Sieht es denn nach den 3 Wochen besser aus?
Mhm.
Wie ist das? Welche Ziele hast du? Und ich glaube, ja, das war echt das Beste, was ich machen konnte. Ich konnte auch zur Ruhe kommen, ich konnte mal wirklich abschalten. Ich war in St. Peter-Ording.
Oh, schön.
Richtig schön am Meer und nicht sein. Es war, also ich würde sagen, bei mir war es eher das ältere Klientel, was da hinkommt.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich noch nicht gehört. Wisst ihr, das ist eigentlich immer so Bad Ochsen.
Ja, das ist halt, ich würde sagen, das ist wirklich das ältere Klientel. Also ich habe da kaum junge Patienten getroffen. Aber es hat mir gut getan. Ich wollte auch wirklich sowas. Ich wollte einfach abschalten. Ich hatte ein Altenzimmer. Ich bin jedes Mal ans Meer gegangen. Und ich glaube, ja, das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan, einfach mal die frische Meeresbrise zu fühlen, zu riechen.
Mhm.
Und, ja, würde ich auch wenn man zur Ruhe kommen möchte und sich, sag ich mal, nicht mit Jüngeren austauschen will. Aber ich habe da Tischtennis mit 60-Jährigen gespielt, also das war auch ganz witzig. Die haben mich vielleicht ein bisschen unterschätzt oder ich die auch unterschätzt. Das war manchmal echt witzig. Also war schon ganz gut.
Ach, wie schön. Hast du das von Anfang an eigentlich, dass du so ein, also du hast ja ein super schönes Profil. Also erste Frage, warum ist alles auf Englisch? Ist das, hast du dir das gedacht oder hast du gedacht, wenn auf Englisch, dass es eher so internationaler ist und dass du da noch mehr Menschen Mut machen kannst?
Also am Anfang war ich, also ich war eigentlich, also meine Sprache war eigentlich komplett Deutsch.
Mhm.
Zumindest auch die ganzen Stories und Instagram Reels. Also das war ja auch, nachdem ich meine Diagnose öffentlich gemacht habe, also nachdem ich schon fertig war, weil ich in der Zeit einfach nicht die Kraft dazu hatte.
Mhm.
Tatsächlich, und jetzt seit einem halben Jahr sind meine Videos viral gegangen.
Mhm.
Und da sind sehr viele Englischsprachige dazu gekommen. Oder zumindest auch viele, sage ich mal, die nicht aus Deutschland kommen und die deutsche Sprache nicht beherrschen. Und deswegen habe ich dann versucht, so ein bisschen Deutsch und Englisch zu mischen. Mhm. Und wenn sie mich dann mal fragen, spreche ich halt auch auf Englisch. Mhm. Und das war dann auch wirklich so, dass ich das dann versucht habe, so ein bisschen als Ausgleich zu sehen, dass manche das auch dann verstehen. Weil es nicht oft vorkommt, dass jemand vielleicht mit seiner Diagnose in diesem Land öffentlich geht und das eine große Hilfe ist, wenn man es dann durch die englische Sprache dann auch teilt und man es versteht.
Ja, klar.
Das war meine Intention. Und weil wir in Deutschland eigentlich auch die englische Sprache beherrschen oder viele von uns das auch aus der Schule kennen, habe ich das dann so integriert, dass man das dann auch irgendwie da versteht.
Super, also total schön. Hast du denn von Anfang an hast du es von Anfang an öffentlich gemacht, dass du direkt von Beginn über die Diagnose gesprochen hast und Instagram eröffnet hast?
Tatsächlich nicht. Was ich auch ein bisschen bereue, ich glaube, ich habe da ein bisschen auf andere Meinungen gehört, weil die mir gesagt haben, ja, mach das nicht öffentlich, weil du brauchst jetzt deine Kraft und deine Zeit und was weiß ich nicht. Einerseits bereue ich das, aber andererseits glaube ich, tatsächlich habe ich vielleicht auch wirklich nicht die Kraft gehabt. Also ich weiß es ja nicht, was gewesen wäre, aber ich habe es dann in der Zeit einfach nicht öffentlich gemacht, weil ich oft Leute gehört habe und tatsächlich ein bisschen nicht so die Kraft habe. Aber ich habe es dann nach der Diagnose gemacht, also nach der Diagnose, Entschuldigung, nachdem ich krebsfrei geworden bin. Tatsächlich. Danach habe ich es gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht gibt das wirklich vielen anderen Mut, da weiterzumachen und zu kämpfen, weil ich es vielleicht geschafft habe. Es war für mich ja auch eine Motivation, andere zu sehen, die es geschafft haben. Warum denn nicht bei mir? Vielleicht helfe ich damit einigen. Mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich es dann auch am Ende öffentlich gemacht. Ich war eh so ein Mensch, der gerne gesprochen hat. Also auch im Krankenhaus. Ich habe gerne über meinen Krebs geredet oder auch allgemein versucht zu helfen und andere zu motivieren, weiterzumachen. Und ich glaube, deswegen habe ich das dann am Ende auch nochmal öffentlich gemacht.
Sehr schön. Und du hast wahrscheinlich auch, denke ich mal, ganz viele erreicht, wenn du jetzt sagst, dass deine Videos auch viral gegangen sind und konntest dadurch dann eben auch vielen Menschen wahrscheinlich helfen. Und ja, auch Mut machen, gehe ich von aus.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Also das fing ja bei mir auch mit der DKMS live an. Mhm. Die hatten mal so einen Post, also ich habe den damals schon gefolgt, weil ich bei diesem Kosmetikseminar mitgemacht habe, bei denen, also als Krebspatientin, gar nicht so offiziell als Mutmacherin. Und ich fand das so toll und habe den dann auf Instagram gefolgt. Und dann haben die gefragt, ja, möchte uns jemand ehrenamtlich Bilder zur Verfügung stellen? Und ich hatte nie ein Problem mit meiner Glatze oder mit meinem Aussehen. Mhm. Viel an mir selbst gearbeitet in der Zeit auch und mit Selbstliebe und Selbstbewusstsein und boah, das ist wirklich eine harte Arbeit, aber es lohnt sich.
Ich weiß.
Und daran habe ich wirklich gearbeitet und dachte mir so, komm, du hast jetzt schon das geschafft, dann kannst du das auch nochmal mit denen zusammen machen. Und ich glaube, das war so der Startschuss, wo ich gesagt habe, wow, das hängt überall an dem Plakat und jeder hat gesagt, wow, das sieht so toll aus mit deiner Glatze, das gibt mir Mut. Und ich glaube, das hat auch mit Social Media dann angefangen, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich weitere Videos, weitere Reels. Und ja, so hat es wirklich angefangen mit dem Gedanken.
Ach, wie schön. Ja, und das ist auch so wichtig, dass du eben auch gerade jüngeren Menschen dann eben auch zeigst, hey, es geht weiter, es ist nicht das Ende oder so, auch gerade wenn es Stadium 4 ist, wie es jetzt bei dir war, auch mit Metastasen unter anderem, und dass du eben ihnen zeigst, dass du es auch geschafft hast und vor allem, wie man es dann eben auch besser schaffen kann, dann eben, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man eine Glatze hat, dass man sich auch genauso zeigen kann. Also man sieht ja auch immer meistens bei dir immer so ein Vorherbild und dann so ein Nachherbild, dann mit den schönen langen Haaren wieder und vorher dann irgendwie mit der Glatze oder so. Und ich finde es total, also super authentisch dann auch, und du sagst eben auch was ganz Wahres, also zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen dann eben auch. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie du das Ganze für dich entdeckt hast und was du genau gemacht hast?
Also ich war schon immer, sag ich mal, ein positiver Mensch, aber zu der Zeit fällt man ja einfach in so ein Loch rein. Mhm. Und dadurch, dass ich selbst so in diesem Loch war und negativ war, habe ich gemerkt, okay, dann zweifle ich auch an mir selber, aber das sollte eigentlich gar nicht der Fall sein, weil ich kann ja nichts dafür. Mhm. Und irgendwann habe ich mal Menschen gesehen, die auch ohne die Krankheit ihre Glatze gezeigt haben oder Haare abrasiert haben. Und ich dachte mir, das sieht so schön aus, warum kann ich nicht mich so präsentieren? Also da habe ich gemerkt, okay, das kommt von den inneren Werten, von dem Selbstbewusstsein, wie du dich selbst siehst. Und da habe ich versucht, dann solchen Menschen erstmal zu folgen. Und dann habe ich angefangen, Menschen mit der Diagnose, die das öffentlich zeigen mit ihrer Glatze, auch zu sehen, dass man schönes trotz Glatze, trotz der ganzen Krankheiten, die gerade passieren mit einem. Und da haben die mir dann auch Tipps gegeben, wie in so einem Podcast hier, haben die drüber geredet, was ihnen geholfen hat. Ich habe dann auch gesagt, hey, dann höre ich mir Podcasts an, dann schaue ich mir positive Serien an, wo es dann halt wirklich um diese Selbstliebe, Selbstwertgefühl in einer schweren Zeit geht. Es muss ja nicht unbedingt immer eine Krankheit sein, es ist einfach eine schwere Zeit, die du durchmachst. Und habe dann Bücher zugelesen und ich glaube, das hat mir wirklich sehr gut geholfen, da auch anderen zu sagen, hey, das kommt immer von deinem Inneren heraus. Du bist es wert, schön auszusehen, ob du jetzt Haare hast oder keine Haare hast, ob du jetzt eine Narbe hast oder keine Narbe hast. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig zu vermitteln, auch bei jungen Patienten, die schreiben mir immer, oh, ich sehe gar nicht so hübsch aus mit Glatze wie du. Ich sage, nein, ich fand mich damals auch nicht so hübsch, aber ich habe daran gearbeitet und habe es dann irgendwie durch, sag ich mal, Schminke oder so ein bisschen, versucht zu pushen, zu sagen, hey, ich probiere ein bisschen was aus, vielleicht passt es dann besser zu mir. Und ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen.
Ja, total. Also so super wichtig auch, gerade auch die Arbeit mit DKMS, also dass du da Botschafterin bist, dass du das Ganze ehrenamtlich machst, um das auch noch ein bisschen mehr zu verbreiten, dass es das eben auch gibt. Mittlerweile kann man ja auch wieder nicht nur online, sondern eben auch offline zu den Schminkseminaren hingehen und ganz wertvoll dann eben auch die Arbeit, die eben die DKMS live macht dann auch und vor allem das einem das auch selber wieder so ein bisschen Selbstwert gibt, Selbstgefühl dann eben auch gibt und dass man auch so viel machen kann dann mit Tüchern, mit Make-up, dann mit dem Richtigen und finde ich schon sehr, sehr wichtig dann eben auch, dass man immer noch der Mensch ist, aber dass man natürlich auch viel daraus machen kann, auch wenn man dann eben eine Glatze hat oder so.
Auf jeden Fall, weil ich denke mir, okay, jetzt habe ich die Situation, es ist echt beschissen, was ich sagen darf.
Na klar.
Was kann ich denn daraus jetzt ziehen? Was kann ich daraus machen, damit es am Ende doch für mich positiv aussieht oder zumindest, dass ich positive Änderungen sammeln kann. Vielleicht kann ich deswegen dadurch so sprechen.
Ja, klar.
Dann habe ich gedacht, okay, ich suche mir Inspiration, habe zum Beispiel die Turbane als Inspiration gesehen. Das benutzt man ja, sage ich mal, erst eher im südlichen Raum, auch nicht mit der Krankheit und das fand ich so schön und habe dann ja Turbane rausgesucht, habe mich geschminkt, habe Lash-Extensions genommen und was weiß ich nicht alles und habe versucht, aus der Situation einfach etwas zu machen, was positiv einfach in meiner Erinnerung bleibt. Und ich glaube, ja, das war echt gut.
Und du behältst, oder du hast ja auch jetzt immer noch dein Profil und sprichst ja auch immer noch über dieses Thema. Das ist dir ja immer noch sehr, sehr wichtig dann eben, also diese Bilder zu zeigen vorher und wie es aber eben jetzt aussieht. Warum ist dir das so wichtig?
Damit man am Ende, also ich, bei mir war es immer so, ich brauche eine Zukunftsversion. Ich habe vielen Menschen gefolgt. Ich kann keinem Menschen folgen, der gerade die Chemotherapie durchmacht. Das ist einfach, damit kann ich nicht arbeiten. Das ist einfach, glaube ich, ein kleines Trauma von mir, weil dann versetzt mich das in die Zeit zurück. Aber in dieser Zeit habe ich wirklich Menschen gefolgt, die schon fertig waren mit der Krebsdiagnose, wo ich sagen kann, okay, jetzt habe ich eine Zukunft, jetzt habe ich eine Vision. Und das ist, um positiv zu sein, wirklich sehr wichtig, weil du möchtest ja, du verfolgst ein Ziel und da willst du hinarbeiten. Und das lässt auch den Menschen Hoffnung geben und Stärke und Kraft. Und deswegen zeige ich meine Vorher-Nachher-Bilder, zu sagen, hey, ich war krank, aber das Ziel habe ich jetzt für mich erreicht und du wirst das auch erreichen. Und deswegen zeige ich meistens immer diese Vorher-Nachher-Bilder, dass man nicht alleine ist, dass du zwar diese Krankheit hast, aber du kannst auch auf dein Ziel hinauf, also arbeiten.
Wow, das ist so schön. Hast du dir das schon damals auch in der Chemotherapie, also gab's da immer so kleine Ziele, die du dann eben auch so gemacht hast oder eben auch, wo es jetzt so hingehen soll? Also so, keine Ahnung, To-Do-Liste, Vision Board oder Bucketlist oder
so. Ich bin so ein großer Schreiber tatsächlich. Auf Videos an oder habe so kleine Notizen, aber ich habe nicht so viele, sag ich mal, Texte mir selbst geschrieben. Ich habe eher alles durch Videos für mich selbst persönlich aufgenommen, um meinen eigenen Prozess zu sehen. aber ich habe wirklich wie soll ich das sagen, kleine Ziele gesetzt, keine großen. Für mich selbst persönlich habe ich gesagt, okay, ich kann nicht ohne Begleitung zum Beispiel spazieren gehen in der Chemotherapiezeit oder ich durfte es auch nicht, weil die Gefahr war, dass ich vielleicht umkippe oder so. Okay. Und konnte halt wirklich maximal 5 Minuten spazieren, weil ich keine Kraft hatte. Und das war mein Ziel, 10 Minuten alleine spazieren zu gehen nach der Chemotherapie. Und als ich das geschafft habe, boah, ich weiß gar nicht, ich habe mich so frei gefühlt.
Oh.
Das war wirklich wie so ein Meilenstein, den ich wirklich als Ziel gesetzt habe und den ich geschafft habe. Und manche denken einfach groß, boah, ich muss das schaffen, ich muss kilometerweise joggen gehen und ich muss wieder arbeiten und ich muss wieder Studium beginnen. Alles muss wie vorne, also wie am Anfang sein. Aber nein, man muss klein anfangen, meiner Meinung nach. Mhm. Einfach nur, damit du dann die großen Ziele verfolgen kannst. Und weil ich selbst das Ziel hatte am Anfang, das war schon sehr groß, ich wollte wieder Volleyball spielen. Das ist auch eine Geschichte, die bleibt mir immer wieder im Kopf. Ich wollte unbedingt Volleyball spielen, aber ich hatte keine Kraft dazu, aber mein Wille war zu groß. Dann war die Enttäuschung auch dementsprechend groß, weil ich die Kraft nicht hatte. Mhm. Ich dachte mir so, boah, ich habe so eine Geschichte gesehen, eine 60-jährige Frau spielt wieder Volleyball, sogar während der Chemotherapie, das schaffe ich auch. Das kriege ich auch und das kriege ich auch hin. Und das war am Ende nicht so. Ich war so enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht, ich hatte diese Ausdauer nicht, ich hatte diese Kraft nicht und war wirklich kurz wieder in so einem Tief, wo ich dachte, oh scheiße. Nee, das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Deswegen fang klein an mit deinen Spaziergängen. Kannst ein bisschen, ja, vielleicht kleine Runden joggen, vielleicht ein bisschen Kondition ansammeln und dann wieder Volleyball spielen. Und echt gut geholfen. Das konnte ich dann am Ende. Aber es hat ein bisschen gedauert. Also es war jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, direkt nach der Chemotherapie, da fange ich groß an.
Ja, klar. Wo hast du die Kraft rausbezogen während deiner Therapie, also während den ganzen Chemotherapien? Was hat dir Kraft gegeben?
Tatsächlich meine Familie und Freunde. Also die haben mich sehr gut unterstützt. Ich habe denen aber auch von vornherein gesagt, was ich in dieser Zeit brauche und was ich nicht brauche.
Oh wow.
Ja, weil, ich weiß nicht, also in so einer Zeit hast du schon mit dieser Krankheit zu kämpfen und da sollte es nicht noch eine Belastung sein, die Gedanken darum zu machen, wie andere ja es ja persönlich empfinden könnten, wie du mit denen umgehst oder sonst was. Deswegen habe ich denen, also ich finde, das ist auch sehr wichtig. Das trauen sich nicht viele.
Nee, ich wollte es gerade sagen, das trauen sich
nicht viele. Das trauen sich nicht viele, aber es ist wirklich wichtig zu sagen, was man in der Zeit braucht und was man nicht braucht. Mhm. Ich habe denen zum Beispiel gesagt, meldet euch nicht jeden Tag. Ich brauche das nicht, weil ihr wisst, dass es mir nicht jeden Tag gut geht. Mhm. Also fragt einmal in der Woche nach, ist in Ordnung. Ich habe dazu aber keinen Kopf, euch jedes Mal zu antworten. Ich habe denen auch gesagt, was für Geschenke, also die wollten mir Geschenke machen und ich habe denen auch gesagt, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Mhm. Dann habe ich mich umso mehr auf diese, das sollte jetzt nicht undankbar klingen, aber es hat mich umso mehr gefreut, dass mir Geschenke ja oder Präsente da geschenkt worden sind, die auf jeden Fall mich danach zum Positiven umgestimmt haben. Ich sage, okay, das liegt jetzt nicht einfach im Zimmer rum und ich schaue da drauf und habe ein schlechtes Gewissen, warum ich das jetzt nicht benutze oder so. Mhm. Und genau, das hat mir auf jeden Fall gut getan. Und natürlich meine Familie, Freunde, die haben mich da unterstützt, haben gesagt, klar, gar kein Problem, wir verstehen das voll. Wir sind für dich da, wenn du was brauchst, sag uns Bescheid. Oder sie sind auch von selbst alleine drauf gekommen und haben gesagt, hey, was brauchst du denn alles? Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, ne? Und ich glaube, das ist wirklich, das ist so wichtig.
Total. Also super wichtig. Ein ganz, ganz wertvoller Hinweis eben auch. Und was hast du oder was würdest du jetzt jemanden mitgeben, der jetzt ganz frisch an der Diagnose erkrankt ist?
Also ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall versuchen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Es gibt immer Hoffnung, egal bei welcher Krankheit. Natürlich ist Lymphdrüsenkrebs einer der bestbehandelten Krebsarten, wenn man es rechtzeitig entdeckt. Das darf man nicht vergessen zu erwähnen. Es ist trotzdem Chemotherapie und es ist trotzdem tödlich. Aber allgemein, ich habe ja nicht nur Inspiration von Leuten mir geholt, die Lymphdrüsenkrebs haben, sondern von allen möglichen Krebsarten. Und deswegen sollte man die Hoffnung niemals verlieren, an sich zu glauben. Mhm. Ja. Sich selbst zuzusprechen, dass man es schafft. Weil ich finde, Positives zieht Positives an. Oder Positives muss auch nicht immer positiv sein. Also man kann diese Tiefs haben, die hatte ich auch. Und man darf auch mal sagen, hey, mir geht's heute nicht gut. Und ja, das, du kannst auch mal heulen. Das ist völlig in Ordnung. Du sollst auch nicht immer lächeln. Auf gar keinen Fall. Also wenn du das Gefühl hast, dir geht's heute nicht gut, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und das sollst du auch rauslassen. Du sollst auch versprechen, du Hilfe suchen. Habe ich auch gemacht in der Reha-Zeit. Also das habe ich auch vergessen zu sagen. Also ich habe mir auch einen Psycho-Onkologen gesucht, weil ich schlecht geschlafen habe. Ich habe schlecht geträumt. Ich glaube immer noch, dass der Krebs wiederkommen könnte. Also manchmal habe ich solche Gedanken. Aber jeder Tag, den du an dir arbeitest oder versuchst, zumindest etwas daraus zu ziehen und Positives zu ziehen, kann dir helfen. Mhm. Und ich finde, dass das ja, einer der Dinge, die mir sehr gut geholfen haben.
Total schön.
So. Zu wissen, dass man auch mal negative Tage haben darf. Was viele denken, dass man es nicht darf, aber man darf es.
Ja, total. Das ist auch super wichtig, dann eben auch diese Tage zu haben und sich nicht irgendwie zu verstellen oder so. Ne? Also diese Tage gibt es auch immer noch. Diese Tage gibt es auch noch bei mir, auch wenn es jetzt schon fast 6 Jahre her ist oder so. Und das gibt es aber auch bei jedem anderen Menschen, ob mit Krebsdiagnose oder ohne Krebsdiagnose. Ja. Und deswegen ist das auch wichtig, dann eben diese Gefühle auch rauszulassen und sie eben auch, dass sie da sein dürfen, dann eben auch. Ne?
Also das kann ich auf jeden Fall auf den Weg mitgeben. Also man muss nicht immer positiv sein, aber es hilft natürlich einem. Ne?
Ja.
Also, ja, genau.
Hast du dich geändert? Also bist du noch die gleiche wie vorher oder würdest du sagen, dass die Krebsdiagnose dich schon verändert hat?
Sie hat mich auf jeden Fall verändert. Also ich würde sagen, ich bin viel dankbarer für jeden schönen Moment, den ich jetzt ja einsaugen kann, den ich in Erinnerung behalte. Ich bin froh und dankbar für positive Menschen in meinem Umfeld oder verständnisvolle Menschen, eher gesagt auch. Mhm. Die sagen, hey, wenn es dir mal nicht gut geht und du sagst, hey, du hast wirklich mal so einen Down, dass sie nicht sauer sind, wenn ich mal wirklich plötzlich absage und mich da, das ist für mich Unterstützung. Dass ich weiß, okay, aber am nächsten Tag vielleicht geht doch noch ein Treffen, wenn es heute mal nicht geht. Mhm. Und ich bin auch dankbar für alles, was auf mich zukommt, was mich positiv umstimmt und mir gut tut. Ich habe mich entfernt von negativen Menschen, die mir nicht gut tun, was auch am Anfang so war, oder ja, die mich nicht unterstützt haben, die habe ich aus meinem Leben verbannt oder möchte auch keinen Kontakt mehr. Genau, das sind so die Dinge, die ich gelernt habe oder die mich auf jeden Fall zu etwas Wertvollem in meinem Leben gebracht haben, ne? Dass ich meinen Wert erkenne, welchen Wert ich im Leben habe, dass ich mich nicht mehr schlecht behandeln lasse. Dann noch mehr dadurch, dass ich anderen helfe, auch nochmal Selbstmotivation bekomme und meine Blickrichtung auf das Leben ganz anders ist.
Wow, was für weise Worte von einem so, so jungen Menschen auch. Und ich glaube, dass so ganz vielen Menschen da draußen hilft. Und sag doch gerne nochmal, was nächste Woche genau ansteht und was heute auch für ein besonderer Tag war. Also heute ist der 5.6. Was war heute für ein Tag genau?
Heute war ein Tag, an dem ich so einen kleinen Ärztemarathon hatte. Meine ganze Nachsorge, die getroffen werden musste, mit ja, Blutbild, Ultraschall, dass ich wirklich heute zum Glück keinen Krebs bekomme oder kein Krebs entdeckt worden ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tag, weil ich da mir auch keine negativen Gedanken durch den Kopf gehen lasse, könnte da etwas sein. Und glücklich und zufrieden wieder zu Hause bin und diesen Podcast mit dir machen kann, um wirklich da zu sagen, ich habe es geschafft. Es ist wirklich lange her oder 3 Jahre jetzt fast und trotzdem ist noch alles gut und ich bin am Leben.
So schön. Ja, und du feierst ja auch, ich glaube, nächste Woche oder ein paar Tage später auf jeden Fall dein Jahrestag, also 3 Jahre krebsfrei, richtig?
Genau, 3 Jahre bin ich dann krebsfrei. Bis jetzt habe ich ihn immer mit den engsten Freunden gefeiert. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche aussieht, aber ich denke mal auch so ähnlich. Einfach, dass man eine gute gemeinsame Zeit hat und darauf anstößt, dass der Krebs besiegt worden ist und er hoffentlich nie wiederkommt.
Das wünschen wir dir natürlich von Herzen, dass er nie wieder in dein Leben kommt. Und würdest du denn auch in irgendeiner Art und Weise sagen, dass er dir etwas gezeigt hat. Also, dass vielleicht, dass es vorher in irgendeiner Art und Weise, dass irgendwas in deinem Leben nicht gepasst hat, nicht gestimmt hat? Oder würdest du sagen, nee, da ist jetzt gar nichts?
Also der Krebs, also ich bin ja so ein Mensch, ich ziehe aus jedem Negativen etwas Positives und ich glaube, die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, dass er mir gezeigt hat, wie wertvoll unser Leben ist, wie wertvoll Vorsorge ist, wie wertvoll gute Ärzte sind und auch eine gute Unterstützung. Ich glaube, das hat mir der Krebs gezeigt und das würde ich nicht mehr messen wollen mit anderen Dingen. Und ich werde nur noch darauf achten, dass es mir gut geht, dass ja Dinge passieren in meinem Leben, die mir gut tun sollten. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die mir der Krebs gezeigt hat, dass ich dankbar für diese ja tollen Menschen, Dinge oder auch Erlebnisse bin, die jetzt in Zukunft passieren, die ich noch mehr genießen werde.
Wow, so schön. Tausend Dank, liebe Sefta, dass du da warst und für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, es können so viele junge Menschen oder eben auch etwas ältere Menschen aus diesem Interview ganz, ganz viel ziehen und ganz, ganz viel mitnehmen. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und die letzten Worte gehören dir. Ich freue mich, dass wir weiterhin verbunden sind, dass ich dich weiterhin auf Instagram natürlich verfolgen darf und wünsche dir von Herzen natürlich alles Gute. Feier das Leben. Du machst es genau richtig. In diesem Sinne, alles Liebe. Ich bin raus. Ciao.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich bin mega froh, dass ich dabei sein durfte und euch hier ein bisschen etwas mitgeben konnte, vielleicht in Zukunft oder auch wenn ihr gerade durch so eine Phase geht.
Ihr Lieben, wenn das nicht eine so, so schöne Folge war von der lieben Sefta, die uns mitgenommen hat auf ihre Reise, wie erst der sechste Arzt, glaube ich, erst erkannt hat, dass sie wirklich eine Diagnose hat, nämlich Lymphdrüsenkrebs und schon im Stadium 4, wie sie immer wieder den Mut gefunden hat, wieder neue Ärzte zu besuchen, wieder gesagt zu bekommen, Mensch, da ist nichts, alles in Ordnung, du bist noch viel zu jung, stell dich nicht so an. So viele Themen, die wir auch viel zu gut kennen, also gerade auch viele Interviewgäste, die bei mir waren, die mir immer wieder diese Themen erzählen und wie wichtig es ist, aber auf sich, auf seine innere Stimme zu hören, dann eben auch auf die Mama natürlich auch zu hören, gerade in diesem jungen Alter und dann wirklich, dass diese Diagnose dann kam und wie Sefta aber damit umgegangen ist, auch durch Corona natürlich, es auch viele Einschränkungen gab. Aber dass sie die ganze Zeit immer Hoffnung gesehen hat und dass sie immer wusste, sie schafft das und wie positiv sie auch durch das Leben gegangen ist, dass sie dann ihren Instagram-Kanal aufgebaut hat, wo sie eben auch ganz viele Menschen mitnimmt, wie sie zu sich selber gefunden hat, Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Dankbarkeit von so einem so, so jungen Menschen. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du bei Sefta mal vorbeischaust, wenn du ihr ein paar Herzchen da lässt, schöne Kommentare, wenn du ihr folgst und wenn du natürlich auch ganz, ganz vielen Menschen diese wundervolle Folge mitgibst, die eben auch gerade die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen haben oder in einem sehr jungen Alter eben eine Krebsdiagnose. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bin gespannt, wer hier wieder sitzt bei mir und wer mir ihre oder seine Geschichte erzählt. Und wenn auch du gerne Gast sein möchtest bei mir, dann melde dich von Herzen gerne. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wie immer, bleib gesund. Alles, alles Liebe. Ich bin raus und ciao.